Deutschlandfunk. Der Tag.
Eine gewaltige Explosion hat gestern die libanesische Hauptstadt Beirut in Schutt und Asche gelegt. Ein Lagerhaus im Hafen pulverisiert. Eine gewaltige Druckwelle hat Autos durch die Luft gewirbelt, Fensterscheiben in der ganzen Stadt zum Bersten gebracht. Tausende Menschen sind verletzt und können in überfüllten Krankenhäusern kaum behandelt werden. Denn der Libanon ist am Boden. Politische Krise, Wirtschaftskrise, Pandemie. Jetzt ist auch noch der Hafen zerstört, der für dringende Importe gebraucht wird. Ursache für das Unglück könnten auch politische Versäumnisse sein. Die Krise des Libanon, wir ordnen sie gleich ein. Außerdem sprechen wir darüber, wie man als Nachwuchspolitikerin in den Bundestag kommt. In den letzten Tagen haben einige eher jüngere Parteimitglieder angekündigt, sich um ein Mandat bewerben zu wollen für den kommenden Herbst. Ricarda Lang von den Grünen etwa oder auch Kevin Kühnert. Wie das überhaupt geht und wie man da, also im Bundestag, eher mehr oder eher weniger bewegen kann. Auch das heute Thema. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Bis zu 300.000 Bewohnerinnen und Bewohner Beirut sind gestern obdachlos geworden. So sagte es der Gouverneur heute der Nachrichtenagentur AFP. Der Bürgermeister der Stadt konnte es heute Morgen überhaupt nicht fassen, was da gestern passiert ist.
Speechless, really. I can't say much except that we feel so sorry for the losses that we had.
Die derzeit wahrscheinlichste Ursache der Explosion: Ammoniumnitrat. Über 2700 Tonnen, die da wohl seit Jahren in einem Lagerhaus lagen. Rohstoff für Düngemittel oder eben Sprengstoff. Die Explosion gestern erzeugte ja eine gigantische Druckwelle, die über die Stadt hinweggefegt ist. Danach stand eine blutrote Rauchsäule über den Dächern. Tausende Menschen sind verletzt. Noch immer gibt es Dutzende Vermisste. Und schon jetzt zählt die Stadt über 100 Tote. Malte Geier, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Beirut, der hat das Ganze bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk beschrieben und auch schon die ersten Folgen eingeordnet.
Also ich glaube, wir haben hier insbesondere in der Nähe des Hafens, also sprich im Norden Beiruts, insbesondere im christlichen Viertel Ashrafia, haben wir es mit massiver Zerstörung zu tun, in der Form, dass ganze Häuser eben zerstört worden sind. Wir haben natürlich ganz massive strukturelle Schäden, beispielsweise ist das staatliche Elektrizitätswerk, dass auch bis zuletzt nur noch circa 2 bis 3 Stunden regulären Strom hier in die Haushalte geliefert hatte. Das scheint komplett zerstört worden zu sein. Es sind einige Silos in der Hafengegend zur Aufbewahrung von Getreide zerstört worden, wobei wir gerade eben gehört hatten, dass die vermutlich fast leer waren. Also da ist eine neue Lieferung ohnehin unterwegs. Wir haben scheinbar auch Schäden an Krankenhäusern gehabt. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir befinden uns hier in den Anfängen einer zweiten Corona-Welle im Libanon. Das Gesundheitssystem, das private und natürlich auch das öffentliche, ist überfordert damit. Und das kommt jetzt eben noch obendrauf. Wir haben die ganze Nacht hinweg, und ich vermute auch, dass das jetzt noch der Fall ist, haben wir wirklich chaotische, sehr dramatische Szenen auch gesehen. Ein Ansturm auf die Krankenhäuser, Verwundete, Verletzte sind abgewiesen worden, die da nicht aufgenommen werden konnten. Das sind wirklich nur Härtefälle aufgenommen worden. Wir haben auch viele Zeichen von Solidarität. Ich habe selbst in meinem Viertel, in meiner Straße auch gesehen, wie sich Nachbarn untereinander geholfen haben. Also es ist ein großes Zeichen von Solidarität hier auf jeden Fall auch im Libanon, in Beirut. Dennoch, es besteht natürlich ein Schockzustand. Das ist für uns vielleicht etwas vergleichbar mit dem Schockzustand, den wir am Morgen nach 9/11 in den USA hatten.
Dieser Schock trifft die Menschen im Libanon in einer ohnehin schwierigen Lage. Wirtschaftskrise, jahrelange politische Krise und dann eben auch noch die Corona-Pandemie, die man ja auch nicht vergessen darf. Immer wieder sind zuletzt Menschen für einen politischen Wandel auf die Straße gegangen, nur er bleibt aus. Über die Hintergründe habe ich mit Bente Scheller gesprochen. Sie war für die Böll-Stiftung lange Jahre in Beirut, ist jetzt wieder zurück in Berlin, wo ich sie heute Vormittag telefonisch erreicht habe. Manch einer erinnert sich ja vielleicht noch an die Proteste im Libanon im vergangenen Jahr. Danach hatte sich der damalige Premierminister zurückgezogen. Die Demonstrierenden hatten Reformen gefordert, nur wirklich verbessert hat sich seitdem nicht wirklich was.
In der Tat hat die Regierung versäumt, jetzt wirklich zu Reformen zu schreiten. Das ist es, was die Bevölkerung gefordert hat. Aber bislang haben wir da wirklich nichts gesehen, was irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung wäre und den Leuten signalisieren würde, es geht tatsächlich voran.
Woran hapert es denn gerade ganz besonders?
Die Krise ist wirklich auf ganz vielen Ebenen verortet. Vielleicht am wichtigsten für das praktische Leben ist die Finanzkrise des Staates. Mhm. Er hat keine Devisen mehr, keinen Dollar. Und das macht es natürlich sehr schwierig für ein Land, bei dem 85% aller Güter importiert werden müssen, ist Dollar natürlich essentiell, um diese dann auch bezahlen zu können. Und deswegen sind viele Güter des täglichen Lebens knapp geworden. Es hat eine unglaubliche Teuerung gegeben, weil die lokale Währung, das libanesische Pfund, dann doch vom Dollar entkoppelt worden ist, was lange als gesichert war, dass die beiden mit einem festen Kurs zusammenhängen, ist aufgehoben worden. Und so wird die politische Reformarmut für die Bevölkerung wirklich ganz, ganz materielle Folgen.
Das heißt, es fehlt dann tatsächlich auch an so ganz banalen Dingen wie Lebensmittel?
Ja, das ist etwas, was sich im Libanon jetzt nicht primär niederschlägt. In der libanesischen Wirtschaft ist die Landwirtschaft wirklich relativ stark im Gegensatz zur produktiven Industrie. Deswegen werden viele Lebensmittel durchaus im Libanon hergestellt. Und das ist eben nicht die drängendste Krise, aber zum Beispiel Medikamente, medizinische Versorgung, da ist das Land vollständig abhängig davon, dass diese von außen gebracht werden. Und das ist natürlich etwas, was gerade in Zeiten von Corona und einer Gesundheitskrise besonders schwerwiegend ist. Aber natürlich besteht die Furcht, dass es auch sich auf die Lebensmittel erstrecken wird.
Würden Sie dann so weit gehen und sagen, wir sehen hier ein chronisches Staatsversagen?
Ich denke, das kann man wirklich sagen. Zumindest über die letzten 10, 15 Jahre können wir diesen Abstieg beobachten und das eben für die libanesische Politik immer im Vordergrund stand, sich selbst, also die politische Elite, zu schützen, während die Vorsorge und Fürsorge für die Bürgerinnen und Bürger im Libanon hintangestellt wurde.
Kann man das irgendwie erklären, warum die politische Elite nur sich selbst sieht und die Bevölkerung außen vor lässt?
Wir haben es hier mit Familien zu tun, die regieren schon wirklich seit Jahrzehnten. Es sind Eliten, die hier aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen sind, die im Bürgerkrieg die sogenannten Warlords waren. Also traditionelle Machtstrukturen, die sich dann in der Verbindung von Politik und Wirtschaft eigentlich fortsetzen. Und da war immer wirklich das große Gerangel, wie teilen sie die verfügbaren Ressourcen unter sich auf. Mhm. Es ist ein Staat, der sehr stark immer darauf gesetzt hat, dass Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Wege finden, sich zu versorgen. Und je schwieriger das natürlich durch die allgemeinen Umstände wird, desto deutlicher wird hier das Staatsversagen.
Und welche Rolle spielt der Iran dabei, auch Stichwort Hisbollah?
Der Iran hat natürlich in Hisbollah einen wichtigen Verbündeten und ist damit sehr einflussreich im Libanon. Aber er ist, das muss man auch sagen, nicht der einzige externe Akteur, der hier auch noch eine Rolle spielt. Saudi-Arabien zum Beispiel war immer mit der Partei des Premierministers verbündet und hat hier auch seine eigenen politischen Ränke geschmiedet. Aber ich denke, all diese externen Verbindungen sind weniger wichtig, als das Übel der Wichtigkeit dieser für die einzelnen Parteien versäumt wurde, sich tatsächlich um ihr eigenes Land zu kümmern.
Entschuldigung. Gut, dass wir in einer Aufzeichnung sind. Was würden Sie denn sagen, wo könnte man jetzt ansetzen, um die Situation im Libanon tatsächlich zu verbessern?
Der Libanon führt ja Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds darüber, inwieweit hier durch den Fonds Hilfen angeboten werden können, um dem Libanon aus seiner Wirtschafts- und Finanzkrise zu helfen. Das scheitert bislang daran, dass die Regierung nicht gewillt ist, tatsächlich alle Daten offenzulegen, die hierfür notwendig wären. Es wäre ganz wichtig, dass hier eine Einigung gefunden würde, damit überhaupt mal ein Plan erstellt werden kann, wie kann der Libanon aus dieser Krise herauskommen. Und klar ist, es wird auch internationale Unterstützung dafür geben. Denn ohne diese wird der Libanon es sicherlich nicht schaffen.
Sie haben eben schon gesagt, dass das Gesundheitssystem schlecht aufgestellt ist, eben durch diese Abhängigkeit von Importen. Was heißt das denn für die aktuelle Situation? Wir reden ja tatsächlich von tausenden Verletzten in Beirut.
Ja, in einem schlechteren Moment hätte diese Explosion wirklich nicht kommen können. Denn die allgemeine Verschlechterung der Versorgung mit Medikamenten hat bereits im letzten Jahr begonnen. Dann kam Corona hinzu. Das ist im Libanon nicht so schlimm bislang wie an anderen Orten, aber trotzdem etwas, was die schlecht ausgestatteten Krankenhäuser bereits an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht hat. Gerade gestern Morgen war es, glaube ich, dass das Krankenhaus, das betraut ist mit der Führung in diesem Kampf gegen Corona, dass das erklärt hat, es sei wirklich ausgelastet, es könne keine weiteren aufnehmen. Und in der Explosion sind natürlich weitere Krankenhäuser auch sehr stark zerstört worden. Das heißt, die sowieso zu knappen Plätze sind jetzt weiter natürlich oder in noch größerer Nachfrage als vorher. Also da sehe ich noch gar nicht, wie all die Verletzten versorgt werden können.
Und dazu kommen dann ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch immer wieder Probleme mit der Stromversorgung.
Genau, denn auch hier ist das Land abhängig davon, dass Diesel importiert wird, um die Generatoren zu betreiben, die schon die staatlichen Stromausfälle immer ausgleichen. Das hat über die letzten Monate immer weniger funktioniert. Früher gab es in Beirut eine im Prinzip garantierte Versorgung der zentralen Stadtteile von 21 Stunden am Tag. 3 Stunden mussten nur privat überbrückt werden. Jetzt höre ich, dass selbst aus diesen privilegierten Stadtteilen berichtet wurde, dass bis zu 20 Stunden am Tag der Strom fehlt. Und da können auch die Generatoren natürlich nicht mehr aushelfen.
Eine korrupte politische Elite, eine Verantwortungsdiffusion, jetzt eine Infrastruktur, die nicht richtig funktioniert. Das klingt irgendwie alles, als würde es tatsächlich passen, dass irgendwie, wir wissen ja noch nicht die absolute Ursache dieses Unglücks, aber es wird derzeit darüber spekuliert, dass da hochexplosives Material in einem Lagerhaus gelegen hat, und zwar seit Jahren. Das klingt alles irgendwie schon einigermaßen stimmig, wenn ich mir anhöre, was Sie so über die Situation beschreiben.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich denke, es ist auch bestätigt worden, dass explosive Materialien hier unsachgemäß gelagert wurden. Und es passt genau zu dieser Ignoranz für die eigentlich wichtigen Dinge, für die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, dass hier niemand sich um ein so wichtiges, sicherheitsrelevantes Thema kümmert.
Wie wichtig ist jetzt Hilfe von außen, internationale Hilfe?
Sie ist extrem wichtig. Ich sehe wirklich sehr viele Aufrufe zur Hilfe. Die kommen von Libanesinnen und Libanesen, die das vorher wirklich zwar als ernst eingeschätzt haben, aber das nie getan haben. Also ich denke, der Libanon braucht jetzt Unterstützung. Hier ist natürlich die Frage, wie kann das kommen? Denn die Hauptlebensader der Versorgung ist genau der Hafen, den es jetzt getroffen hat. Deswegen dürfte es schwierig sein. Aber natürlich muss man dies insbesondere bei der Gesundheitsversorgung mit einbeziehen, dass das jetzt eine absolute Priorität ist.
Wird die Regierung das denn zulassen, internationale Hilfe?
Ich nehme an, dass sie dafür sehr dankbar sein wird. Da stellt sich natürlich die Frage, was jetzt geliefert werden kann, was schnell bereitgestellt werden kann, sodass es auch tatsächlich angenommen werden kann. Aber ich denke schon, dass der Libanon in einer Lage schon vorher war, da externe Hilfe brauchte, und dass diese Krise es jetzt noch einmal wirklich verdeutlicht.
Wenn wir so ein bisschen gemeinsam in die Glaskugel gucken, wir sehen jetzt eine in großen Teilen zerstörte Hauptstadt. Was heißt das für die zukünftige Entwicklung von Beirut und des Libanons?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also um die Ausmaße ein bisschen einzugrenzen. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass nicht mehr Gebäude eingestürzt sind. Man sieht überall die Trümmer, man sieht das zersplitterte Glas. Von der Druckwelle ist da natürlich sehr viel zerstört worden. Aber von der Substanz, wenn wir das positiv sehen wollen, sehe ich jetzt noch nicht so große Zerstörung. Ich denke, dass aber wirklich das Problem ist, dass die Materialien, die man jetzt benötigt, eben um die Fenster zu ersetzen, von außen importiert werden müssen. Und da trifft das Problem des dysfunktionalen Hafens auch das Problem dessen, dass natürlich die Finanzkrise auch bedingt, dass dies wiederum nicht bezahlt werden kann. Also hier sehen wir ganz praktisch eine Reihe von Problemen, die auf die Bevölkerung zukommen. Und ich denke, das wird sich dann auch noch fortsetzen. Plünderungen könnten natürlich in der angespannten ökonomischen Situation und in einer Situation, in der viele bereits unter die Armutsgrenze gerutscht werden, ein Thema werden und damit auch Gewalt. Aber das ist alles wirklich ein Blick in die Glaskugel.
Frau Scheller, auch wenn das kein hoffnungsvoller Ausblick war, vielen Dank für diese Informationen und Einordnung.
Ich danke Ihnen. Wenn Sie noch einen etwas hoffnungsvolleren Punkt da drin haben wollen.
Gerne.
Also ich fand es extrem faszinierend, gestern Abend schon und die ganze Nacht über habe ich gesehen, es sind in den sozialen Medien sehr, sehr viele Angebote eingestellt worden. Jeder, dessen Wohnung nicht gar so beschädigt ist oder der außerhalb Beiruts noch eine Wohnung hat, hat hier wirklich angeboten, dass Leute bei ihm untergebracht werden können, dass man sich melden solle. Oder Leute mit Autos haben auch diese zur Verfügung gestellt für Krankentransporte. Ich fand das wirklich die Solidarität, die sich hier ausdrückt, extrem bewundernswert war.
Weil das dann auch etwas ist, was die politische Gemeinschaft, was die Menschen zusammenschweißt und vielleicht die Zukunft dann doch ein bisschen heller erscheinen lässt.
Absolut. Und weil es auch etwas ist, was so im Libanon sich eigentlich vorher nie geäußert hat. Das ist wirklich ein Phänomen, das jetzt in diesem Moment der absoluten Krise aufgekommen ist und umso bewundernswerter, gerade angesichts der Risiken mit Corona und dessen, dass es vielen Leuten insgesamt nicht so gut geht, fand ich es bewundernswert, dass Sie dann hier online anbieten, das Wenige, was Sie haben, zu teilen.
Die Krise als Chance, da haben wir doch noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Vielen, vielen Dank.
Gern.
Im kommenden Herbst ist Bundestagswahl. Das ist gar nicht mehr so lange hin, ehrlich gesagt. Und gerade werfen so einige Menschen ihren Hut in den Ring, um die Chance zu bekommen, für ein Mandat zu kandidieren. Bei den Grünen haben schon viele NachwuchspolitikerInnen das in den vergangenen Tagen Social Media wirksam angekündigt. Und seit gestern wissen wir, auch Kevin Kühnert will in den Bundestag, gibt den Juso-Vorsitz vorzeitig ab und bemüht sich eben um ein Mandat. Ich finde es ganz interessant zu beobachten, wie da so eine Welle von eher jüngeren Leuten um die 30 jetzt ins Parlament will. Vielleicht auch sowas wie die Chance für einen Generationswechsel. Aber wie das überhaupt funktionieren kann und was das auch heißt, ja, von der Nachwuchsbank ins richtige Team eingewechselt zu werden, da schaue ich am Beispiel von Kevin Kühnert mal mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio drauf. Frank, Kevin Kühnert strebt jetzt den Einzug ins Parlament an. Das ist ja erstmal ein frommer Wunsch. Was muss er denn tatsächlich tun, um aufgestellt zu werden?
Ja, er muss sich erstmal gut halten mit seinem Kreisverband Tempelhof-Schöneberg und das hat er bereits getan. Das haben wir heute erfahren, denn dieser Kreisverband muss ihn aufstellen als Direktkandidaten und der Vorsitzende dort, Lars Rauchfuß, hat gesagt, das geht klar. Im November werden wir ihn nominieren, davon gehe er aus und für ihn war es auch keine Überraschung, für mich persönlich auch nicht. Mhm. Dass Kevin Kühnert sich da neu orientiert, dass er in den Bundestag einziehen will.
Wird er sich, was glaubst du, zusätzlich nochmal über einen Listenplatz absichern? Weil Direktmandat birgt ja auch immer das Risiko, dass es am Ende nicht klappt.
Ja, ich glaube, das wird er tun, das will er tun, das wird die Berliner SPD tun. Und eine kleine Petitesse, jetzt wusste ich gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll, am Rande. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, dem wird ja auch nachgesagt, dass er in den Bundestag möchte. Und eigentlich hat der das Sagen in Tempelhof-Schöneberg, da kommt er nämlich her. Aber es wurde schon gesagt von dem besagten Kreisverbandschef Rauchfuß, naja, Michael Müller hat sich da noch nicht festgelegt, er hat sich noch nicht gemeldet. Und da hören wir, dass der in Charlottenburg-Wilmersdorf antreten will. Also der regierende Bürgermeister, der den Landesvorsitz im Oktober an Franziska Giffey und den Fraktionsvorsitzenden Saleh abgeben wird. Für den wird eben auch ein Plätzchen gesucht. Und dann ist die Frage auf der Berliner Liste, wer ist da ganz oben? Michael Müller wäre eigentlich naheliegend, aber Kevin Kühnert hat da auch Ambitionen. Er hat schon gesagt, er würde sich das zutrauen, also die Nummer eins auf der Liste zu sein. Also ich gehe davon aus, dass einer von den beiden ganz oben stehen wird.
Das finde ich jetzt ja faszinierend. Es könnte also sein, dass der Nachwuchspolitiker dann am Ende den regierenden Bürgermeister von Berlin, der er dann nicht mehr ist, ausbotet.
Könnte so passieren, ja. Ich glaube auch, dass Kevin Kühnert ihm da jetzt so ein bisschen zuvorgekommen ist, weil Michael Müller ist auch bekannt dafür, dass er zögert und zaudert. Er hat sich ja auch noch nicht definitiv festgelegt, ob er wieder antreten will bei der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr. Wir gehen jetzt alle davon aus, dass Franziska Giffey das machen wird, dass sie regierende Bürgermeisterin werden will. Aber da ist Kevin Kühnert dann meiner Ansicht nach ganz geschickt in diese Lücke reingesprungen und hat gesagt, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen und komme dem Regierenden mal zuvor.
Also mal wieder so ein Fall, wo Kevin Kühnert die alte Garde der SPD vor sich her treibt.
Ja, das kann er. In der Tat, das haben wir ja gesehen. Ich habe ihn ja auch oft erlebt nach der Bundestagswahl 2017. Da war er dann frisch gewählt worden zum Juso-Vorsitzenden. Und da hat er ja, wir erinnern uns alle daran, kräftig Rabatz gemacht, die No-GroKo-Kampagne. Mhm. Und das ist ja auch jemand, der begeistern kann. Also da waren wir ja alle, die Medien, auch fasziniert von diesem Nachwuchstalent. Ich erinnere mich dann, wie er dann in den Saal gebrüllt hat, verdammt nochmal wörtlich, ich will, dass von diesem Laden SPD noch was übrig bleibt. Und wir können nicht wieder in die Große Koalition gehen. Die Union lässt ja gewissermaßen bei uns anschreiben. Also alles geht auf die die Karte der Union, alles, was die Sozialdemokraten zuvor auch in der Großen Koalition durchgesetzt hatten. Und da hat er einen Nerv getroffen, also auch eine Stimmung getroffen. Obwohl natürlich die Sozis damals nicht wirklich wussten, welche Alternative es gibt zum Regieren. Das war ja Verfahren. Jamaika kam nicht zustande, dann waren sie gefragt, Stichwort staatspolitische Verantwortung. Mhm. Aber Kühnert hat einen Nerv getroffen, in der Tat damals.
Und auch die aktuelle Parteispitze, da gibt es ja einige Leute, die sagen, wenn Kühnert und die Jusos sich da nicht so klar positioniert hätten, dann hätten Walter Borjans und Esken das nicht gewonnen.
Das ist sicherlich richtig so. Also da war Kühnert ein Strippenzieher, eine treibende Kraft. Und es hat auch bei den Konkurrenten um den Parteivorsitz, bei den anderen Kandidaten, für großen Unmut gesorgt, dass Kühnert sich da wirklich eingemischt hat und hat gesagt, ich unterstütze als Juso-Vorsitzender Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Er hatte ja sogar viel mehr noch. Er hatte Norbert Walter Borjans dazu gedrängt, doch anzutreten. Kühnert war fasziniert von der Geschichte mit den Steuer-CDs, die Walter Borjans in Nordrhein-Westfalen ja bekannt gemacht hatte, also dass er für Steuergerechtigkeit gekämpft hatte. Und da haben wir immer wieder gehört, dass Kühnert da eine treibende Kraft war. Und dann hat er eben öffentlich auch die Jusos dazu aufgerufen, gewissermaßen die beiden zu wählen. Also er hat das zwar offen gelassen, aber er hat gesagt, ich finde die gut und wir sollten die beiden wählen. Und ohne diese Unterstützung wäre es, glaube ich, eng geworden für die beiden.
Also Kühnert, jemand, der in den vergangenen Jahren in der SPD schon wirklich auch Einfluss geltend gemacht hat, Politik damit ja auch mitbestimmt hat. Wenn er das jetzt abgibt, diesen Posten als Juso-Vorsitzender und am Ende vielleicht in den Bundestag einzieht, gibt er damit Einflussmöglichkeiten ab, gerade was so das Bestimmen von Debatten angeht?
Ich glaube das eigentlich nicht. Also das Entscheidende ist nicht einmal das Bundestagsmandat, doch das wird ihm auch helfen, wenn er dort sitzt. Aber das Entscheidende ist, dass er stellvertretender Parteivorsitzender geworden ist. Und das war ja gewissermaßen die Belohnung dafür, dass er die Eskabos, also Esken und Norbert Walter Borjans, dass er die unterstützt hat. Die haben ihn dann zum Stellvertreter gemacht. Und da kann er natürlich die Geschicke der SPD jetzt gravierend mitgestalten. Und er kann dann noch einiges tun, klar, wenn es in den Bundestag geht. Er hat auch offen gesagt, ich habe mich vor einigen Wochen noch lange mit ihm unterhalten. Da haben wir über Gott und die Welt gesprochen und natürlich auch darüber, wie es nach der Bundestagswahl weitergehen sollte. Und da war schon bezeichnend, wie optimistisch er ist, dass die Sozialdemokraten nach der Wahl den Kanzler stellen könnten. Also eine rot-rot-grüne Mehrheit zusammenzustellen, das hat er nicht aufgegeben. Und da hat er ganz offen an die Grünen appelliert, sich doch mal zu überlegen, ob es nicht mit den Sozialdemokraten mehr Schnittmengen gibt als mit der Union.
Aber wenn man jetzt im Bundestag ist, muss man sich dann nicht auch ein bisschen stärker an das halten, also in welche Richtung die Fraktion geht? Stichwort Fraktionszwang. Ist man da nicht ein bisschen weniger frei, als er das jetzt als Juso-Vorsitzender war?
Ja, natürlich. Da kann er nicht so sehr polemisieren, so sehr anecken. Da wird er dann sicherlich von Rolf Mützenich, zu dem aber meines Wissens ein gutes Verhältnis, einen guten Draht hat, von dem dann zurückgeholt werden. Keine Frage. Aber trotzdem hat er durchaus Möglichkeiten als Bundestagsabgeordneter und er ist dann ja kein Hinterbänkler. Das kann man ja nicht mehr sagen. Du hast es ja gesagt, er ist ein junger Mann, der großen Einfluss bereits hat auf die Geschicke der Partei. Das ging sogar so weit, dass er gestern gefragt wurde, ob er denn eine Kanzlerkandidatur ausschließen würde. Dann musste er mal laut lachen. Ja, das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Hallo?
Ja, Frank?
Ja, ist es jetzt wieder besser?
Ja, jetzt ist es tatsächlich wieder besser. Irgendwie hatte sich das gerade alles so...
Ja, wir haben gerade über die Kanzlerkandidatur gesprochen. Ne? Das ist ja auch die Ironie der Geschichte. Er war ja immer ein Gegner von Olaf Scholz, dem Vizekanzler. Und eigentlich, meiner Ansicht nach, wird der Kanzlerkandidat werden. Auch gestern die Frage, Kevin Kühner, trauen Sie sich zu, auch als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. Aber da hat er eben dann, wie gesagt, nur laut gelacht. Ich glaube, er kann sich jetzt sogar mit Olaf Scholz arrangieren.
Aber dass solche Fragen dann auch von der Presse gestellt werden, zeigt, finde ich, auch immer so ein bisschen, Kevin Kühnert ist auch so eine Figur, der spielt ja auch ein bisschen mit den Journalistinnen und Journalisten. Und wir sind ja eigentlich auch als Presse dankbar, dass es so eine Figur gibt, so einen kernigen Typen, der auch mal was raushaut, oder?
Ja, natürlich. Das habe ich ja gesagt. Er ist ein rhetorisches Talent. Er kann eigentlich zu allem irgendwas sagen. Er kann auf alles eine Antwort geben. Und das ist ja schon bezeichnend für einen so jungen Mann. 31 Jahre ist er gerade mal alt.
Ich finde es schön, dass du das noch jung nennst.
Ja, das ist immer eine Frage der Sichtweise. Ne? Ja, von wo man herkommt. Ja, aber keine Frage. Also das ist schon ein Ausnahmepolitiker, würde ich sagen. Und dann darf man ja nicht vergessen, die Sozialdemokraten waren ja in einer ausweglosen Situation, als es jetzt darum ging, die Nachfolge von Andrea Nahles zu bestimmen. Und da ist er ja auch von vielen Seiten gedrängt worden. Mach du es doch. Generationen wechseln. Ganz junger, du kannst es doch. Das hast du bei der No-GroKo-Kampagne bewiesen. Ihm wurde auch gut angerechnet, hoch angerechnet, dass er sich danach, als diese Kampagne ja gescheitert ist, dass er sich da loyal verhalten hat. Eben auch gegenüber Olaf Scholz, später dem Vizekanzler und Finanzminister. Also damit hat er auch punkten können. Also Manuela Schwesig beispielsweise, mit der habe ich mich auch über ihn unterhalten, war ja mal kommissarische SPD-Vorsitzende, hat ihn in den höchsten Tönen gelobt, weil er mit ihr zusammen das Sozialstaatskonzept beispielsweise erarbeitet hat. Und sie meinte dann, er ist nicht so dogmatisch, wie er manchmal dargestellt wird. Also er kann auch diskutieren, er kann andere Standpunkte annehmen und ist da auch lernfähig. Also da hört man doch sehr viel Positives, wenngleich damals Parteivorsitz, da haben auch viele gesagt, naja, jetzt lassen wir ja die Kirche im Dorf, das ist noch eine Nummer zu groß. Und aber so kommen dann solche Fragen zustande, wie du gerade sagtest. Man hat ihm den Parteivorsitz zugetraut, die Kandidatur. Dann fragt man jetzt vorsichtshalber auch mal, wollen Sie denn vielleicht Kanzlerkandidat werden?
Und auch wenn ich gerade über diese Sache mit dem Jung ein bisschen geschmunzelt habe, also im Verhältnis, wenn man sich ansonsten den Bundestag anguckt, er ist ja auch jung und wir sehen jetzt auch gerade so ein bisschen andere in dem Alter um die 30, die jetzt ein Mandat anstreben. Glaubst du, das tut dem doch vergleichsweise alten Bundestag auch mal gut, wenn da ein bisschen mehr frischer Wind hineinkommt, ein paar mehr Jüngere?
Ja, natürlich. Das ist immer von Vorteil, aber es ist ja auch nicht so, dass wir das nie gehabt hätten. Ich erinnere mich an junge Abgeordnete der Grünen, die mit 19 zum Beispiel in den Bundestag gekommen sind und die natürlich dann ganz neue Perspektiven da reinbringen. Also das haben wir bei der Diskussion über die Rentenfrage dann gesehen. Da ist es natürlich gut, auch wenn sich die Jungen zu Wort melden. Und das erleben wir auch gerade in der Diskussion darüber, ob man das Wahlalter nicht auf 16 senken sollte. Da sehen wir auch in der Fridays for Future-Bewegung beispielsweise, dass da wirklich engagierte, politisch motivierte junge Menschen unter 18 sogar am Start sind, auf dem Weg sind. Und das muss man ja eigentlich auch fördern. Von daher ist es immer gut, auch wenn so junge Leute in den Bundestag gehen. Also und da würde ich die Latte noch tiefer hängen. Das sollten in der Tat dann auch 25-Jährige, Anfang 20-Jährige sein.
Dann gucken wir mal, wer noch so alles unter Umständen im Herbst dann mit dabei ist und neu in den Bundestag kommt. Danke dir bis hierhin, Frank.
Alles klar, schönen Tag noch. Tschüss.
Soweit der Tag am 5. August 2020. Kleiner Hinweis noch mit Blick auf den Libanon, weil jetzt viele vielleicht das Gefühl haben, die Situation dort ist so schwierig, so ausweglos. Nicht ganz. Zahlreiche internationale Regierungen haben schon ihre Hilfe angeboten. Die Europäische Union etwa möchte auch medizinische Hilfe leisten, entsprechendes Personal schicken und auch viele Einzelstaaten haben Hilfe angeboten. Es sind aber vor allem auch Nichtregierungsorganisationen, die im Libanon engagiert sind. Schon seit vielen Jahren, aber eben auch in der akuten Situation können und wollen sie helfen. Das können sie umso besser mit Unterstützung. Wer so das Bedürfnis verspürt, den Menschen im Libanon jetzt in dieser Situation Situation zu helfen. Der kann zum Beispiel spenden ans Deutsche Rote Kreuz, aber eben auch an zahlreiche andere Organisationen. World Vision zum Beispiel, die haben vor allem die Belange der Kinder im Blick. Das nur als kleiner Tipp. Fragen und Feedback hören wir immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de per Mail schicken. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich heute fürs Zuhören und sage Tschüss.